Wissenschaftlerinnen schätzen, dass rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren schwimmt. National Geographic zufolge kommen jedes Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Plastik auch noch dazu. Benni, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese schier unvorstellbare Menge je wieder aus dem Wasser?
Also haben wir ein Bildungsprojekt jetzt auch gerade gestartet mit einer indonesischen Universität zusammen, was echt irgendwie cool angenommen wird und gut läuft. Das ist somit der erste Schritt dann Strukturen an Land. Also das heißt, es gibt kein Waste-Management-System in vielen Ländern.
Du musst dich da auf was konzentrieren und das richtig gut machen. Das glaube ich zumindest. Und man kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern dann lieber die richtigen Partner an Bord holen.
Jeder für sich und kann in seinem Freundeskreis, in seiner Familie und einfach dieses Thema auch einfach wieder irgendwie thematisieren und da für ja, Verständnis, Awareness irgendwie sorgen, dass das ja auch die Großeltern und wer auch immer das irgendwie vielleicht noch nicht gehört hat. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, ja, einfach über diese Themen zu sprechen.
Hallihallo und herzlich willkommen. Endlich sind wir zurück mit einer neuen Folge Weltaufgang, der Good News Podcast. Heute dreht sich alles rund um das Thema Plastik. Was klingt wie ein trashiger Horrorfilm, ist vielmehr trashige Realität im Pazifik. Im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbare Mengen Plastikabfall kreisen dort zwischen der US-amerikanischen Westküste und Hawaii im Uhrzeigersinn. ForscherInnen vergleichen das Ausmaß mit der Fläche Zentraleuropas. Dass das Thema immer mehr Aufmerksamkeit gewinnt, verdanken wir nicht zuletzt Aktivistinnen und Entrepreneurinnen, die unermüdlich an Lösungen arbeiten und dabei auf der Weltbühne Alarm schlagen. Zwei davon darf ich heute hier im Podcast begrüßen. Wir haben eben eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck gespielt und deswegen kommt der Gewinner jetzt zuerst dran. Benjamin, der lieber Benny genannt wird, ist seit frühester Kindheit mit dem Meer verbunden. Die enorme Verschmutzung motiviert ihn 2015, den weltweit ersten Rucksack aus Meeresplastik zu entwickeln. Ein Jahr später gründet er so das Startup Godbag. Heute hat sein Unternehmen einen Hauptsitz in Deutschland und den USA und koordiniert ein Cleanup-Programm mit einem Netzwerk von 2300 Fischern, die bis zu 60 Tonnen Plastik pro Monat aus dem Wasser fischen. Herzlich willkommen, Benny Mandus.
Hi, freue mich hier zu sein. Servus.
Schön, dass du hier bist. Apropos Plastikfischen, mein zweiter Gast hat seine Karriere als Jurist an den Nagel gehängt, um Müll aus den Gewässern der Welt zu holen. Sein Startup mit dem passenden Namen Plastikfischer nahm seine Arbeit 2018 auf und entnimmt heute bis zu einer Tonne Plastik pro Woche aus dem Citarum, dem längsten und größten Fluss der indonesischen Provinz Java Barat. Aktuell baut Plastikfischer einen neuen Trashboom, so heißt die Barriere, die das Plastik am Eintritt ins Meer hindert, und zwar im Ganges in Indien. Seit wenigen Monaten arbeiten Plastikfischer und das Good News Magazin außerdem exklusiv zusammen. Basis, Premium und Karma-Abos des GNM kompensieren bis zu 12 Kilogramm Plastik. Mein Gast stellt sich daher den Fragen unserer Mitglieder und derer, die es werden wollen. Schön, dass du da bist, Carsten Hirsch.
Hallo Florian, freut mich auch.
Ja, schön ihr zwei. Ich starte direkt mit der ersten Frage an Carsten. Was muss einen ausgebildeten Juristen eigentlich reiten, damit er spontan nach Indonesien zieht und dort Plastik aus dem Wasser fischt?
Also zunächst einmal ist Jura jetzt nicht das spannendste Gebiet, in dem man arbeiten kann. Zumindest hat sich's für mich so dargestellt. Und ja, wir haben das so ein bisschen aus der Emotion heraus gegründet, weil wir einfach in Vietnam gesehen haben, wie das Plastik durch den Mekong in die Meere gelangt und uns die Frage gestellt haben, warum stoppt das Plastik niemand bereits in den Flüssen, weil es ja dadurch scheinbar in die Meere zu kommen scheint. Und ja, mit dem Gedanken sind wir wieder nach Deutschland gereist und haben uns dann kurzfristig eigentlich entschieden, das loszutreten und Action zu machen und haben uns dann kurzfristig entschieden, Plastikfischer zu gründen und selber nach Lösungen zu suchen, die wir eben vor Ort bauen können, um Plastik kostengünstig und effektiv in Flüssen zu stoppen.
Mhm. Carsten hat es gerade gesagt und ich hatte es auch im Intro erwähnt, diese unfassbaren Mengen an Plastik. Wissenschaftlerinnen schätzen, dass rund 150 Millionen Tonnen Plastikmüll in den Meeren schwimmt. Das entspräche etwa, damit man sich das so ein bisschen versuchen kann vorzustellen, 3,75 Millionen Lastwagenladungen. National Geographic zufolge kommen jedes Jahr etwa 8 Millionen Tonnen Plastik auch noch dazu. Benni, jetzt ist die Frage, wie kriegen wir diese schier unvorstellbare Menge je wieder aus dem Wasser?
Ja, die Antwort darauf habe ich allumfänglich auch nicht. Aber ich meine, kann kurz erwähnen, was wir dazu tun. Wir haben angefangen, Strukturen aufzubauen in Indonesien. Das beginnt an Land, dass wir sagen, dass wir einfach zum einen Aufklärarbeit auch irgendwie mit befördern wollen oder auch mit initiieren wollen. Dazu haben wir ein Bildungsprojekt jetzt auch gerade gestartet mit einer indonesischen Universität zusammen, was echt irgendwie cool angenommen wird und gut läuft. Das ist somit der erste Schritt, dann Strukturen an Land. Also das heißt, es gibt kein Waste-Management-System in vielen Ländern auf der Welt, auch auf Java nicht. Da wollen wir uns wollen wir das, was wir über den Verkauf unserer Rucksäcke einnehmen, investieren und dort auch mit dabei sein. Und dann ist ja unser Hauptkern, ist ja, dass wir ein Netzwerk haben mit 2300 FischerInnen, die rausfahren und Plastikmüll in den Netzen haben und das eben dann mit an Land bringen, um es aus diesem Weg halt wieder aus dem Wasser wieder raus zu befördern. Das ist natürlich halt auch, wenn sich das jetzt viel anhört, ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dafür muss noch wahnsinnig viel mehr passieren. Es fängt auch hier bei uns zu Hause an. Das ist jetzt auch gerade in den letzten Tagen durch die Medien gegangen, dass einfach die Recyclingquoten hier einfach auch höher sein müssen, dass Intensivierungen geschaffen werden müssen hier in den Industrienationen, um einfach die Menge an Virgin Plastik, die nach wie vor produziert wird, zu verringern. Es sind nach wie vor irgendwie so Prognosen, dass die Plastikproduktion weiter steigt bis 2040 irgendwie um das Dreifache und damit wird dann doppelt so viel auch im Meer landen. Das heißt also, da ist noch viel zu tun und daran müssen wir alle gemeinsam arbeiten und auch weiter Lösungen schaffen, das zunächst mal zu stoppen und dann auch neue Lösungen zu schaffen, um es auch das, was schon im Meer ist, auch rauszuholen.
Genau, wir werden auf jeden Fall später auch nochmal darauf eingehen, was wir eben auch zu Hause tun können. Und ich glaube, du hast jetzt auch schon ein paar Fachbegriffe genannt, die wir auch nochmal nach und nach aufdröseln müssen. Aber am Anfang würde mich nochmal interessieren, du sagtest das gerade in eurem Cleanup-Projekt, wo ihr mit den Fischern arbeitet. Da habe ich gelesen, holt ihr dann am Ende, aber nur könnt ihr nur 11% von dem Plastik wirklich für die Rucksackproduktion verwenden. Woran liegt das?
Ja, das ist richtig. Also wir holen im Prinzip erstmal allen Müll aus dem Meer. Also das ist jetzt zum einen Plastik, das können aber auch Aluminiumdosen, ja, also Deo-Flaschen oder Sprühflaschen und so weiter sein. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass da irgendwie schön portionierte Sachen irgendwie rauskommen, sondern das ist halt wirklich halt irgendwie alles Mögliche. Ja, also von der Plastikflasche über den Puppenarm bis zur Spraydose, also ist irgendwie alles dabei. Also dieser ganze Müll kommt dann zu den Community Points, wo die Fischer das abgeben können und kommt dann von da in eine unserer Lagerhallen, die in der Region ist, und dort wird es sortiert. Dann haben wir ungefähr 30% sind Recyclables. Das sind der PET-Anteil, die 11%, die du eben angesprochen hast. Das ist das, was dann letzten Endes unsere Supply Chain kommt und wo dann unser Polyestergarn draus recycelt wird. In den 30%, der Rest sind dann LDPE, HDPE, PP, also das heißt verschiedene andere Plastiksorten, die sich zum Recyceln eignen, die wir dann mit Partnern vor Ort, die dann zum Beispiel aus Plastiktüten eben wieder Plastiktüten recyceln, das geben wir dann an Partner ab und dann verbleiben 70% und diese 70% sind Non-Recyclables, das heißt, es ist Plastik, das entweder durch die Zeit im Salzwasser, in der Natur so zersetzt ist und so eine geringe Qualität hat, das nicht mehr recycelt werden kann. Oder es sind Multilayer-Plastics, Sachets, also Verpackungsmaterialien, die zum Teil aus Plastik und zum Teil aus zum Beispiel Aluminium bestehen und die lassen sich auch nicht recyceln. Haben wir eine Kooperation mit CleanHub, auch einem deutschen Startup aus Berlin, und mit Indo-Zement beziehungsweise Heidelberg-Zement, die das dann nutzen in einer Zementfabrik zur thermischen Verwertung, zum thermischen Recycling, also Wärmegewinnung, Energiegewinnung. Und so landet es dann letzten Endes nicht mehr auf einem Landfill, was für uns bisher die beste Möglichkeit ist. Wir gucken uns für diese anderen 70% noch andere Möglichkeiten an, wie zum Beispiel Downcycling-Prozesse und so weiter. Weil das ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, dass tatsächlich diese Non-Recyclables für uns das größte Problem sind, das größte Bottleneck. Also es wird ja viel so auch in der Thematik dann immer über PET und PET-Flaschen und PET-Recycling gesprochen, was aber eigentlich zumindest so in meiner Wahrnehmung gar nicht so das Problem ist, weil PET halt einfach ein guter Rohstoff ist. Es lässt sich gut recyceln, es lässt sich gut verwenden. Gerade diese Non-Recyclables und Multilayer-Plastik sind das deutlich größere Problem und was man damit halt letzten Endes macht, weil die halt einfach letzten Endes keinen Wert darstellen, sondern auch jetzt so ist es da, dass wir im Prinzip dafür bezahlen, dass die verwertet werden und nicht andersrum. Also wir bekommen dafür kein Geld, weil einfach der Wert so gering ist von diesem Abfall letzten Endes.
Okay, das heißt, also ich glaube, man kann einmal da rausnehmen, dass es wahnsinnig komplex ist. Es ist nicht Plastik, ist nicht gleich Plastik. Und aus dem, was man eigentlich am besten verwerten kann, was für euch den meisten Wert ist, macht Gotback jetzt also offensichtlicher Rucksäcke. Das wussten wir auch vorher. Aber Carsten, was macht ihr denn mit dem restlichen oder überhaupt mit dem Plastik, was ihr rausholt?
Ja, für uns, wir haben sehr viele Überschneidungspunkte auch mit Gotback. Also wir arbeiten auch mit CleanHub zusammen, verwenden eben auch das Plastik zur Verbrennung mit Energierückgewinnung. Es ist nun mal leider so, dass man sich in infrastrukturschwachen Ländern bewegt und wir da keinen Mercedes haben, der vorbeikommt und das sortierte Plastik von zu Hause einsammelt und dann möglicherweise zu einer Recyclinganlage bringt, sondern die Alternativen sind eben, wir lassen es in die Meere schwimmen oder für Benny und Gotback, sie lassen es in den Meeren nun mal drin. Oder aber man holt es raus, was für uns ja auch die Hauptbeweggrund war, Plastikfische zu gründen. Wir wollen die Meere eben schützen und deshalb müssen wir das Plastik in erster Linie rausholen. Und dann ist die Frage, was passiert damit? Und wir haben eben auch nur die Alternative, wenn wir sagen, wir holen es schon raus, wir packen es auf eine Mülldeponie, die in der Regel offen runtergebrannt werden oder schlecht oder gar nicht gemanagt sind, sodass das Plastik wieder in die Umwelt fliegt. Oder aber wir arbeiten mit zertifizierten Zementanlagen zusammen, die eben ein gewisses Filtersystem aufweisen, sodass wir sagen, hey, wir machen aus einem Rohstoff, der sonst zu nichts mehr zu gebrauchen ist, zumindest noch Energie, supplementieren auch fossile Brennstoffe. Das heißt, die Zementwerke brauchen dafür dann weniger Kohle beispielsweise, sondern verwenden unser Plastik, was wir rausgeholt haben, und so verwenden wir die bisher sogenannten Non-Recyclables. Wir haben 3-5% Recyclables in unseren Systemen, die in der Regel dann PET-Flaschen sind, die wir auch lokal an Recycler eben dann abgeben, genau wie Gotback das macht. Genau.
Okay, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz davor ansetzen, bevor es dann soweit ist. Kannst du vielleicht unseren ZuhörerInnen erklären, wie funktioniert denn der Trash-Boom, also diese Müllbarriere an sich überhaupt?
Die funktioniert ziemlich einfach. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass wir als Jurist und Grafikdesigner in Indonesien waren, also kein Ingenieur dabei war, der sich was Schlaueres hätte ausdenken können. Wir haben einfach aus vorhandenen Materialien sozusagen einen schwimmenden Zaun gebaut, den wir dann quasi in den Fluss einsetzen, der in der Regel den Großteil des Flusses bedeckt und das Plastik, was eben automatisch flussabwärts schwimmt, dort aufhält. Und dort sammeln wir es händisch ein. Wir arbeiten auch an semi-automatisierten Sammelsystemen mit einem Kran beispielsweise. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Oder mit Förderbändern. Aber eigentlich wollen wir alles möglichst manuell machen, weil wir einfach sehen, bevor wir es automatisieren, schaffen wir eigentlich lieber Jobs und sammeln das Plastik dort händisch auf. Genau, und schwimmende Zäune sind, glaube ich, die beste Erklärung für, wie die Trash-Booms funktionieren.
Ja, es klingt auf jeden Fall ziemlich einschlägig alles. Die Frage, die sich mir noch ein bisschen gestellt hat, vielleicht kann ich die nochmal an Benny dann weitergeben, weil ihr ja beide in der gleichen Region unter anderem auch tätig seid. Wieso ist das Ganze denn dann eigentlich, warum macht ihr das eigentlich auf Java und nicht, ich weiß es nicht, Rhein, Donau, Nordsee?
Ja, warum? Also wir haben am Anfang auch Cleanups auch in Europa irgendwie auch mit initiiert und aufgebaut, haben aber dann gemerkt, okay, ganz klar irgendwie Epizentrum und das, wo man irgendwie am meisten auch bewirken kann, ist, ja, in anderen Teilen der Welt ist da, wo auch wir als Industrieländer unseren Müll hinbringen und hinverschiffen, weil wir den hier nicht haben wollen und weil er dann dort eben halt irgendwie weg ist. Und im Prinzip halt, ja, Recherche ist jetzt zu viel gesagt, aber als wir uns mit diesem Thema befasst haben, ist uns dann irgendwie schnell klar geworden, okay, alles klar. Das ist dort, können wir mit dem Thema, was uns irgendwie bewegt und dem Thema Meeresplastik, können wir dort am meisten bewirken, können dort am meisten irgendwie auch ja, gemeinsam mit unserem Team und den Leuten vor Ort auch am meisten irgendwie machen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin.
Ja, ist ja auch der zweitgrößte Verschmutzer der Welt, Indonesien. Ne? Also ist sicherlich für euch ja auch ein ausschlaggebender Punkt, sowas zumindest auch bei uns.
Genau, absolut. Und ja, der Fakt, dass es halt einfach dort kein funktionierendes Waste-Management-System gibt auf der anderen Seite und ein weiterer Punkt ist halt, wie gesagt, dass wir dass dort einfach nach wie vor halt viel hinexportiert wird. Das waren die ausschlaggebenden Gründe, ja.
Ja, okay. Ihr habt in dem Zusammenhang bei euch auch einiges, also ihr erklärt ja auch sehr transparent bei euch auf der Website, wie ihr da vorgeht. Und da habt ihr unter anderem drei Prinzipien stehen, die ich da noch sehr spannend fand, nämlich einmal dieses Präventiv, Aktiv und Innovativ. Wofür stehen die genau?
Ja, das hatte ich, glaube ich, am Anfang auch irgendwie erwähnt, dass wir halt einmal sagen, präventiv ist, dass wir klar halt gucken, dass wir Strukturen dort aufbauen. Das heißt also, dass es gar nicht dazu kommt, dass Plastik ins Meer gelangt im besten Fall, aber dass wir schon davor halt eben auch ansetzen, dass einfach die Bevölkerung sensibilisiert wird. Ich glaube, viele verstehen sehr gut, dass da ein Problem besteht und wollen da auch irgendwie mitwirken. Das sehen wir irgendwie jetzt auch ganz stark. Wir sehen auch, dass das Netzwerk aus Fischern ein ganz krasser Multiplikator halt letzten Endes ist. Ja, dass aber auch dann so dieser Zusammenhang zwischen irgendwie Verschmutzung und irgendwie ja, absterbenden Flüssen und absterbenden Korallenriffen und Mangrovenwäldern und so weiter dann irgendwie hergestellt wird, warum das was mit Plastikverschmutzung, mit Umweltverschmutzung zu tun hat. Das heißt also, das will ich unter Prävention verstehen, dann klar, also aktiv natürlich, dass wir Netzwerke oder Strukturen aufbauen, um eben halt Plastik aktiv auch zu bergen und dann über unseren Kanal, über unsere Kommunikationswege, ja, Social Media, aber auch letzten Endes auch über unser Produkt. Und das, was mit diesem Produkt verbunden ist, dass darüber halt auch Awareness geschaffen wird, auch hier. Das sind so die Ansatzpunkte und Säulen, die wir sehen.
Genau, und so ähnlich, Carsten, du hattest das eben erzählt, macht ihr es ja beim Plastikfischer auch. Zum Beispiel habt ihr ja vor Ort auch Bildungsworkshops, die ihr gebt, ne, die teilweise eure Einnahmen finanzieren. Kannst du mir das mal genauer erzählen, wie ihr das eigentlich genau macht, wie das funktioniert und wie da so gerade der Stand ist?
Also Bildungsworkshops geben wir selber nicht, sondern da arbeiten wir mit einer beispielsweise belgischen NGO zusammen, die diese Workshops organisiert oder auch so Community-Events einfach organisiert. Das haben wir zusammen in Indonesien damals gemacht und das planen wir jetzt eben auch in einem größeren Ausmaß für unser Projekt zu machen, was wir jetzt dieses Jahr und bis ins nächste Jahr hinein am Cheetah rum eben in Indonesien geplant haben, weil wir eben auch denken, klar, es muss natürlich mit einhergehen, dass man auch Leute dafür sensibilisiert. Meines Erachtens ist allerdings auch, Benny sagte das ja auch schon, die Leute, die wissen sehr wohl, dass Plastik schlecht ist, aber die Leute sind auch alleine gelassen mit dem Problem. Die kriegen überall das Plastik in die Hände gedrückt. Sie können sich vielleicht auch nicht die 1 Liter Glasflasche leisten, sondern können sich nur die 20 Milliliter Sachet leisten. Und deshalb können sie nicht anders, außer das Plastik zu kaufen, was dann auch wieder in der Umwelt landet, weil es kein Waste Management gibt. Also Workshops sind nicht unser Fokus mit Plastikfischer, sondern wir sagen, okay, wir können aktiv jetzt Systeme einbauen, Sachen rausholen. Wir stellen eben lokal Leute ein. Unsere Systeme sind sichtbar in den Communities aufgestellt. Dadurch haben wir eben den Vorteil, dass wir sagen, Leute können daran vorbeigehen. Die sehen das Problem. Ja, es wird visualisiert. Leute werden eingestellt. Die erzählen das ihren Freunden. Die erzählen das ihrer Familie und geraten so auch ans Nachdenken. Wir sind also kein, wie zum Beispiel das Ocean Cleanup, Kasten, der irgendwo im Wasser schwimmt und wo niemand Zutritt zu bekommen, sondern unsere Systeme sind für jeden zugänglich und sichtbar. Und dadurch, denke ich mal, auch im Zusammenspiel mit NGOs, die dann eben solche Community-Events veranstalten, decken wir definitiv auch einen Punkt ab, wenn es um Awareness-Raising geht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall die Firma, die Action macht und Plastik in erster Linie rausholt. Und wir denken, und das noch als abschließender Satz, dass es eben da viele Parteien braucht, die zusammenwirken, weil nicht jeder kann alles machen. Ja, es ist wie ein gutes Restaurant. Du musst dich da auf was konzentrieren und das richtig gut machen. Das glaube ich zumindest. Und man kann nicht alles gleichzeitig machen, sondern dann lieber die richtigen Partner an Bord holen.
Alles klar, wir hören jetzt schon so die leichte, nette Jazzmusik, die uns daran erinnert, dass wir mal ganz kurz einen Break machen sollen von den komplexen Themen, die das Plastik aufwirft.
Grab your cup and saucer. It's time for tea.
Und zwar freue ich mich, dass wir uns jetzt hier wiederfinden in der Tea Time. Und wir machen das so bei uns im Podcast, dass wir immer eine Teepause machen. Und ich frage euch dann sehr, sehr gerne, aus welcher Tasse trinkt ihr eigentlich euren Tee? Benny, wie ist das bei dir?
Ich trinke meinen Tee eigentlich aus einer ganz normalen Keramiktasse. Tatsächlich hat meine Frau eine Zeit lang immer Tassen gesammelt aus Städten oder sowas, wo sie war oder wir waren, und hat dann immer da eine Tasse irgendwie mitgenommen. Und deshalb haben wir eine ganze Auswahl an Tassen tatsächlich zu Hause. Also ich kann gut wählen, kann jeden Tag aus einer anderen Tasse quasi trinken.
Ach so, immer daraus trinken und dann so ein bisschen schwärmen in der Erinnerung eures gemeinsamen Urlaubes oder... Ja, sehr, sehr cool. Hast du manchmal so auch dadurch, durch das Thema, dein berufliches Thema, so das Gefühl, du musst aber auch, jetzt vielleicht nicht bei der Tasse, aber weiß ich nicht, zum Beispiel bei dem, was du anziehst oder so, sehr darauf achten, dass du dir nicht irgendwie die neuesten Sachen holst oder irgendwelche Markenprodukte, weil die Leute sonst sagen, oh ja, das ist doch der von Gotback und eigentlich wollt ihr doch alles recyceln?
Oh, ehrlich gesagt, so richtig großen Kopf mache ich mir da nicht drum. Zieh die Sachen an, wie es halt irgendwie kommt. Ich glaube, ich bin jetzt nicht ein absoluter irgendwie Shopaholic, kaufe mir jetzt nicht super oft irgendwie neue Sachen. Mag aber trotzdem schon auch irgendwie Mode, also das schon, also ich, ja.
Boah, bewusster Konsum.
Ich bin jetzt auch nicht schon der letzte Hempel, will ich damit sagen. Also es ist, also, ist schon, aber klar, also logisch ist das, woran wir jetzt mittlerweile arbeiten, ist es schon so, dass es einen auch irgendwie natürlich dazu verpflichtet, sein Leben auch auf eine gewisse Art und Weise auszurichten. Das sehe ich ganz klar wie du, ja.
Ja, total, ne? Das soll ich gerade noch fragen. So bewusster Konsum ist schon so ein Ding, was einem, glaube ich, durch die eigene Arbeit häufiger mal immer wieder in den Kopf kommt, ne, bei allem, was man macht im Alltag.
Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ich bin da auch ganz ehrlich, ich bin da auch selbst auch noch auf einer Reise, ne? Also ich meine, ich bin auch jetzt nicht meine Eltern sind relativ naturverbunden und bin so auch aufgewachsen, ja, irgendwie am Waldrand. Ich war bei den Pfadfindern mit meinem Vater irgendwie früh segeln gewesen. Also ich meine, das hört sich so ein bisschen pathetisch an, aber da kriegt man natürlich schon so ein gewisses Wertesystem irgendwie mit, ne? Ich sag mal jetzt so, klar, bei den Pfadfindern beschäftigst du dich mit irgendwie Umweltschutz und solchen Sachen.
Absolut.
Und Natur und so. Und das ist schon so irgendwie mitgegeben worden, keine Frage. Aber jetzt so das wie jetzt heute Nachhaltigkeit gelebt wird oder wie wir das jetzt heute sehen, so sind wir natürlich nicht mit diesen Kenntnissen oder und so weiter irgendwie aufgewachsen. Da gibt es natürlich viele Eigenschaften oder einfach Sachen, die man in seinem Leben jetzt auch irgendwie anpasst oder verändert und auch ja irgendwie Konsum und diese Themen. Das ist auf jeden Fall was, wo ich auch, ja, wo es mit Sicherheit nachhaltigere Menschen gibt als mich und wo ich auch weiter irgendwie lerne und gucke, wie ich mich selbst weiter auch da verändere.
Kann ich aber voll zustimmen. Also auch ich bin da reingewachsen. Ich war auch noch nie, ich war jetzt nicht irgendwie von kleinem Kind auf ein extremer Naturschützer oder so, aber ich bin auch segeln gewesen als Kind, immer viel Zeit am Meer, am Wasser verbracht und deshalb liegt mir das auch super am Herzen. Aber gerade dieses Verständnis von, wie groß ist eigentlich dieses Plastikproblem, das habe ich erst verstanden, seitdem ich Plastikfischer mache und seitdem ich in Indonesien irgendwie mal gelebt habe und das Problem dort wirklich gesehen und gelebt habe und jetzt mich auch jeden Tag damit beschäftige. Ich glaube auch, dass man da reinwachsen kann. Man hat früher Sachen anders gemacht, die man heute, wo man eben was gelernt hat und das heute vielleicht besser macht. Und das ist so mit Klamotten bei mir zum Beispiel definitiv, aber auch mit allem anderen Konsum. Ja, ich freue mich, wenn die Spritpreise hochgehen, weil ich mir denke, es ist fast zu günstig, ja, dafür, dass wir hier, die fossilen Brennstoffe benutzen. Ja, und dann kann ich noch kurz was zur Tasse sagen, wenn du möchtest, Florian.
Bitte, gerne.
Also ich habe eine Kaffeetasse. Schönen Gruß an dieser Stelle an Daniel. Die hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Da ist ein Hirsch drauf. Ich heiße mit Nachnamen ja Hirsch. Und aus der trinke ich wirklich sehr gerne Kaffee. Die finde ich sehr schön und das ist eins der sinnvollsten oder meistbenutzten Weihnachtsgeschenke, die ich so in meinem Leben bekommen habe. Und ja, genau.
Daraus trinke ich morgens gerne meinen Kaffee. Da freut sich Daniel bestimmt gerade ganz, ganz doll, das zu hören. Nee, aber nochmal vielleicht zurück gerade zu dem Umweltthema. Natürlich, ich glaube, das kennen wir wahrscheinlich alle. Also erstens, was du sagtest, Benni, dass man irgendwie daran denken muss, dass der Wissensstand sich einfach extrem verändert hat, also so wie wir auch nochmal anders aufgewachsen sind, aber auf der anderen Seite auch dieses, dass ein in der Natur sein, so wie du, Carsten, sagst, auch segeln und ne, alles, was ihr ja auch gemeinsam habt, ich glaube, da lernt man einfach auch eine krasse Verbundenheit zur Natur. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich, weiß ich nicht, als ich war in El Salvador unterwegs und habe gesehen, wie Leute einfach Plastikverpackungen aus dem Bus geschmissen haben, nachdem sie fertig waren, dann blutet einem das Herz. Also das tut einem wirklich in der Brust quasi so weh. Und ich glaube, das ist auch schon was einem dann die Eltern, die Jugend, die Kindheit mitgegeben hat, ne? Dass man das doch richtig mitfühlt und überhaupt empathisch ist auch mit der Natur und der Umwelt. Carsten, mit deiner Hirschtasse, genau, da wären wir sowieso noch drauf gekommen. Du sagtest gerade, du warst auch viel segeln. Was hast du denn so gemacht? Da konkret, wo warst du unterwegs?
Ich war eigentlich immer in Holland unterwegs. Jedes Wochenende im Sommer sind wir da hingefahren und sind im Sommer da segeln gewesen auf dem Segelboot, das meine Eltern sich damals gekauft haben. Genau, und da habe ich dann, das war auch immer ganz schön, weil ich ja unter der Woche in Köln in der Großstadt gewohnt habe und dann am Wochenende in so einer ganz kleinen Stadt im Hafen mit sehr, sehr freundlichen Menschen umgeben war. Und dort habe ich eben viel Zeit verbracht in Holland, hab die Sprache auch gelernt und die Kultur sehr zu schätzen gelernt. Also schon echt, ja, ein Land, mit dem ich viel verbinde und eben auch sehr viel Kontakt zum Wasser dort hatte. Genau. Und ich denke, das ist auch ein ausschlaggebender Punkt. Ich habe das ja auch mit meinem Kastkameraden und guten Freund Georg gegründet, der eben auch segeln war in Holland, dessen erste E-Mail-Adresse war fish.lover@hotmail.com dem liegt eben das Wasser und das Meer eben auch sehr am Herzen. Und mit dem zusammen und natürlich meinem guten Freund Moritz haben wir dann uns entschieden, eben was zu tun und etwas gegen das große Problem Artensterben, Biodiversität, Verringerung und so zu tun.
Ich merke das schon, denn Carsten zieht das wieder zurück zu den Business-Themen. Der scharrt schon mit den Hirschhufen, dass wir mit der Teepause aufhören. Genau, ich habe mir überlegt, dass wir jetzt vielleicht einen guten Zeitraum haben, um ein paar Fragen aus der Community zu beantworten, beziehungsweise dass ihr sie beantworten könnt, wenn ihr denn wollt. Ich finde eine Frage sehr schön direkt zum Einstieg. Ich hatte das eingangs erzählt, das Good News Magazin arbeitet ja mittlerweile mit Plastikfischer zusammen und wir bieten eben an, das ist eine exklusive Kooperation, dass pro abgeschlossenem Abonnement eben auch Plastik kompensiert werden kann. Und die erste Frage kommt von Betül aus unserer Community, die fragt Carsten, woher kann ich wissen, dass ihr tatsächlich Plastik aus den Flüssen zieht?
Ja, sehr gute Frage. Wir profitieren davon, dass so viel Schindluder getrieben wurde im Bereich CO2-Kompensation, Bäume pflanzen und so weiter. Und wir haben uns von Anfang an gedacht, wenn wir mal irgendwann diese Kompensation-Geschichte machen, wo wir jetzt eben gerade sind, werden wir das so machen, dass die Leute uns vertrauen und wir beweisen, dass es tatsächlich passiert. Ich denke, CO2-Kompensation ist ein bisschen schwieriger greifbar und verständlich als wir holen Plastik aus dem Fluss. Wie wir eben schon gesagt haben, Benni und ich, wir arbeiten mit CleanHub zusammen. Das ist eine Firma in Berlin. Die haben so ein Plastic Credit Standard gesetzt. Die sagen, okay, ihr müsst die und die und die Voraussetzungen erfüllen und die Nachweise liefern für unsere App. Und wir verifizieren am Ende, dass ihr das Plastik wirklich rausgeholt habt, so wie ihr es uns versprochen habt. Und wir stellen eben sicher, dass wir die Bilder richtig machen, dass wir die Geotags richtig setzen, dass wir die Sachen einwiegen. Es wird mehrfach eingewogen, das Plastik, was wir rausholen. Und wir wiegen tatsächlich auch nur das trockene Material ein. Das ist auch ein großer Unterschied zu wahrscheinlich den allermeisten Firmen, die sagen, wir holen tausende Tonnen raus. Wenn ich jetzt ein großes Netz Plastik aus dem Fluss hole, dann ist das extrem schwer, weil da sehr, sehr viel Plastik, sehr, sehr viel Wasser drin ist, sehr, sehr viel organisches Material. Aber was wir machen, ist, wir trocknen das Ganze, wir nehmen nur das nicht recycelbare Plastik und das wiegen wir ein. Und das wird dann eben verifiziert über CleanHub, die das Ganze dann eben tracken. Und wir weisen im Good News Magazin dann eben nach, indem wir ihnen zur Verfügung stellen, hier, das ist der Nachweis von CleanHub, dass wir das Plastik wirklich rausgeholt haben. Wir stellen euch gerne auch noch Bilder zur Verfügung davon. Und genau, wir möchten eben sicherstellen, dass uns am Ende kein Vorwurf gemacht werden kann, dass wir nicht das tun, was wir versprechen. Was man natürlich auch sagen muss, und ich bin aber sehr, sehr überzeugt davon, gerade auch, weil wir noch ein relativ kleines Team sind, dass das bei uns nicht der Fall ist. Aber man kann ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt kann man wirklich sicherstellen, dass am anderen Ende der Welt das gemacht wird, was man verspricht. Und deshalb ist es gut, CleanHub schickt zum Beispiel auch mal Auditor raus, ja, die sich das Ganze dann mal anschauen, vielleicht auch ohne Vorankündigung, sodass ja da eine Verifizierung stattfindet.
Ich würde da vielleicht kurz, bevor wir mit den User-Fragen weitermachen, eine andere Frage anschließen, die ich noch an Benny hatte. Und zwar, Carsten sagte gerade, es ist sehr schwierig, da entlang der Kette eigentlich alles zu überprüfen. Wie macht ihr das denn mit der Wertschöpfungskette bei euch, Benny? Weil ihr habt ja, das hatte ich anfangs gesagt, ihr habt einen Hauptsitz in Deutschland, einen in den USA, ihr habt eine Manufaktur bzw. eine Fabrik in China und holt das Ganze aus Indonesien. Das heißt, es ist sehr international, das Netzwerk. Wie überprüft ihr eure Wertschöpfungskette?
Ja, also genau, also Carsten hat ja eben schon gesagt, also wir arbeiten auch mit CleanHub zusammen, eben halt die Plastikmenge halt auch transparent irgendwie zu tracken. Da haben wir mit angefangen. Es hat jetzt auch eine Zeit gedauert. Das ist natürlich auch, ja, jetzt auch natürlich irgendwie Corona-Situation geschuldet. Jetzt muss man dazu sagen, dass Indonesien gerade jetzt so in den letzten Monaten und auch im letzten Jahr einfach natürlich viel stärker irgendwie nochmal betroffen war, als wir das jetzt hier waren. Also das sind dann halt so richtige Travel-Bans, also dass du halt dann einfach nicht dich im Land im Prinzip frei bewegen kannst. Das hat jetzt auch da die weitere Zertifizierung so ein bisschen erschwert. Wir sind sonst dabei auch, um da Transparenz in die komplette Supply Chain vom Meer im Prinzip bis zum Rucksack zu bringen mit dem TÜV zusammen. Das heißt, dass einmal die Wertschöpfungskette durchlaufen wird und dann einfach der Recycling-Content und die Herkunft verifiziert werden. Da sind wir auch seit Anfang letzten Jahres schon dran und hat immer wieder leider so Rückschläge erlitten, halt wegen halt mangelnder Reisemöglichkeiten, gerade auch in Indonesien. Das sind Schritte und ansonsten sind wir auch, was Siegel betrifft, einfach natürlich auch darauf angewiesen, dass die Partnerunternehmen, die benutzen halt auch Siegel haben. Sie haben wir auch danach ausgewählt. Also es sind dann BlueSign zum Beispiel verschiedene andere Siegel entlang der Supply Chain, auf die wir halt einfach Wert legen. Wir sind ansonsten, war ich selbst schon vor Ort, wäre mit Sicherheit auch wieder vor Ort gewesen, auch da natürlich jetzt leider so ein bisschen eingeschränkt. Wir haben aber auch jetzt in China zum Beispiel einen Mitarbeiter vor Ort, der sich dort die Produktion anguckt, der Qualität sicherstellt, aber auch halt die Arbeitsbedingungen und so weiter überprüft. Aber sind da auch weiter dabei, uns da zu verbessern, dass wir mit der Fairway Foundation zum Beispiel zusammenarbeiten wollen künftig, dass wir einfach die Audits auch erhöhen, regelmäßiger haben und einfach auch gemeinsam mit den Produzenten einfach weiter an Optimierungen arbeiten.
Das klingt auf jeden Fall ziemlich, muss ich nur sagen, auch einfach hart, auch so aus persönlicher Sicht. Es ist manchmal auch einfach belastend, dass man so viel kontrollieren und nachschauen muss und trotzdem nie so richtig 100% sagen kann, wir wissen, was passiert.
Belastend würde ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, man muss es schon irgendwie halt akzeptieren. Und das ist auch was, was ehrlich gesagt, so als jetzt Carsten, wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Zeit, aber auch jetzt mit anderen Startups, Sustainable Startups, mit denen man sich austauscht, ist ja, glaube ich, dass man halt das einfach irgendwie akzeptieren muss. Auch man fängt halt irgendwie an, man hat eine gewisse Vision und was eben im Kopf oder ein Idealzustand, ein Perfektionszustand, den man irgendwie erreichen will. Und man muss halt einfach kontinuierlich darauf hinarbeiten und man kommt auch einfach schon, auch gerade was das Thema Supply Chain betrifft, einfach vom so ein bisschen vom Hölzchen ins Stöckchen. Es gibt immer was zu optimieren und gibt Unternehmen, die seit 30 Jahren optimieren und immer noch nicht mit Sicherheit das Optimum irgendwie erreicht haben. Und das ist einfach ein dauerhafter Prozess und dessen bin ich mir einfach bewusst und wir wollen das machen. Wir investieren da für unsere Verhältnisse sehr viel Geld irgendwie rein, das weiter zu optimieren. Und deshalb, ja, würde ich jetzt sagen, es belastet mich jetzt nicht, aber es ist einfach was, wo ich mir bewusst bin, dass es ein dauerhafter Begleiter sein wird. Und je mehr wir natürlich auch als Unternehmen wachsen und ist es einfach was sich auch immer weiter mitentwickelt und mitverändert und mitwächst und einfach ein dauerhafter Begleiter sein wird.
Wir haben als Good News Magazin häufig sprechen wir so häufig zum Beispiel mit positiven Psychologen. Und da geht es halt ganz viel darum, die Menschen, die sich engagieren, so wie ihr, die da sich einsetzen, die auch kritisieren. Das ist natürlich Kritik ein super wichtiger Punkt. Natürlich, Kritik braucht man, um weiterzukommen. Es ist wahnsinnig wichtig, um immer wieder zu hinterfragen, was mache ich da? Und ich schaffe mir jetzt hier keinen Status quo, den ich jetzt für immer so versuche festzuhalten. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig wichtig, auch für uns, einfach für unsere Gesundheit, einfach auch zu sagen, hey, ich darf aber auch kleine Erfolge feiern und ich darf mich auch mal abfeiern dafür, dass ich was gut gemacht habe. Ne? Ist das bei euch, Carsten?
Ja, wir haben dieses Jahr einen Award bekommen von der Stadt Rheinland Genial heißt der Award. Von der, ich glaube, es war die Stadt Solingen. Es könnte aber wahrscheinlich auch nicht, hören die das nicht, sonst sind sie am Ende sauer, dass ich nicht genau wusste, wer es ist. Aber der Bürgermeister oder Oberbürgermeister von Solingen hat da was Schönes gesagt und der hat gesagt, hängen Sie sich diesen Award draußen an die Haustür, seien Sie stolz drauf, dass Sie damit prämiert wurden. Und ich habe ihn nicht draußen aufgehangen, weil ich auch kein eigenes Haus habe vielleicht, aber auch, weil das eigentlich nicht so mein Ding ist. Ja, es geht mir da irgendwie nicht drum, mich selbst darzustellen oder selber dafür gefeiert zu werden, dass wir das machen, sondern mich befriedigt es sehr zu wissen, dass ich gerade an etwas arbeite, was zumindest hilft, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und ich glaube, da müssen einfach genug Firmen zusammenarbeiten und jeder Einzelne was für tun. Ich bin sehr stolz drauf, was wir machen. Ich freue mich sehr darüber. Ich bin sehr froh, dass ich kein Jura mehr machen muss. Es ist manchmal ein bisschen belastend, wenn man einfach sich das Ausmaß vor Ort anschaut und weiß, okay, man hat jetzt 60 Tonnen oder 100 Tonnen gestoppt, aber es sind halt 8 Millionen Tonnen, die jedes Jahr ins Wasser gelangen und dann sieht man, was in Afghanistan passiert und in anderen Ecken der Welt und dann hinterfragt man so ein Stückchen, ist es denn gut genug oder wichtig genug, was man da gerade macht, aber im Endeffekt muss ich sagen, man hat ja nur begrenzt Möglichkeiten, etwas zu tun und jeder sollte meines Erachtens einfach das tun, was in seiner eigenen Macht liegt und bei mir ist es eben gerade Plastikfischer und ich freue mich sehr, dass wir da Leute einstellen, da Gehälter bezahlen, Jobs schaffen und sowas machen können und deshalb fällt es mir auch nicht schwer, da stolz auf zu sein, was Plastikfischer gerade ist und das auch mal zu feiern. Aber es geht da, wie gesagt, eigentlich ums Ergebnis und nicht um sich selber zu feiern.
Also passt eine Frage aus der Community auch wieder ganz hervorragend, nämlich Lilly1294 fragt, warum habt ihr eine Firma gegründet und keine NGO?
Ja, da könnte ich jetzt groß ausholen. Also, wir haben damals eine GmbH gegründet, weil mein Mitgründer Georg damit einfach große Erfahrungen hat. Also er investiert selber in Startups und es ist so, dass man mit einem Startup oder mit einer For-Profit, wie zum Beispiel einer GmbH, muss man ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen, um langfristig funktionieren zu können. Das heißt, man muss einen Service anbieten, der gefragt ist und idealerweise kannst du diese wächst die Nachfrage oder du hast ein so gutes Produkt, dass es jeder haben will. Das ist unseres Erachtens, also ich hatte damals eigentlich gar keine Ahnung und ich habe das mitgemacht, weil ich gesagt habe, okay, Georg wird wohl wissen, wie wir es machen. Aber ich bin rückblickend sehr, sehr froh, dass wir es so gemacht haben. Wichtig ist eben, wie gesagt, ein Produkt anzubieten, was funktioniert. Und wir sind nicht auf Spenden angewiesen. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass uns Leute immer wieder jeden Monat Geld schenken. Deshalb haben wir auch kein Marketingbudget, was 40% unserer Umsätze wieder frisst, weil wir einfach kein Marketing benötigen. Wir müssen einfach die Kunden ansprechen und die davon überzeugen, dass wir einen Service anbieten, der ihnen weiterhilft. Außerdem ist es auch so, dass auch NGOs ihren Geschäftsführern Geld bezahlen, Millionen Euro Geld bezahlen. Und bei einer, man muss sich, glaube ich, so ein bisschen davon freimachen, dass nur weil NGO dahinter steht, dass Leute ehrenamtlich machen oder das nur mit den richtigen Zielen machen. Das kann eine For-Profit ganz genauso machen. Wir sind eine sehr kleine Firma und ich weiß nun mal, weil wir das als drei Freunde gegründet haben, dass wir das alle mit der richtigen Intention gegründet haben und dass auch eine NGO oder also dass die Rechtsform daran nichts ändert. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man es for purpose macht. Und wir haben ja auch unsere Systeme beispielsweise kostenfrei und Open Source zur Verfügung gestellt und geben jedem die Möglichkeit, unsere Systeme, mit denen wir im World Economic Forum gelandet sind, kostenfrei nachzubauen. Also uns geht es wirklich darum, den Impact zu kreieren. Und genau, die Rechtsform spielt dort eigentlich eine untergeordnete Rolle.
Benni, aus deiner Sicht als Geschäftsmann, wie sinnvoll ist das eigentlich, dass Plastikfischer das Open Source macht?
Boah. Dazu würde ich gerne kurz was sagen. Sorry, Benni, wenn ich dir da direkt die Antwort nehme. Ja, aber ich vergleiche das gerne mit Brunnen bauen. Ja, du kannst im Internet nachschauen, wie man einen Brunnen baut. Dennoch benötigt es NGOs oder irgendwelche Firmen, die nach Afrika gehen oder wo auch immer es nötig ist und diese Teile eben bauen und skalieren. Und es gibt sehr, sehr viele dreckige Flüsse auf der Welt. Und wir haben festgestellt, nachdem wir hunderte Anfragen bekommen haben von der ganzen Welt, dass wir die eh nicht alle bedienen können. Also haben wir uns gedacht, gut, jeder soll es so einfach wie möglich haben, selber Action zu machen, bevor wir jetzt dahin kommen können und das machen. Und es ist genug Arbeit zu tun. Wir haben uns da vielleicht ein Stück weit unseren Markt beschnitten, aber der Markt ist so riesig groß, das Problem ist so unfassbar groß, dass ich mir da ja vor allem einfach solche Fragen wie gerade entkräften kann, ja, dass es heißt, ihr seid, warum seid ihr eine For-Profit? Ja, das heißt nicht, dass wir es nicht mit der richtigen Intention machen, sondern wir wollen das Problem lösen. Und da sind Taten eben das Wichtigste, glaube ich, was man sprechen lassen muss.
Da würde ich jetzt nichts dazu hinzufügen. Das hat er doch sehr gut beantwortet, oder?
Ja, fantastisch. Angriff ist die beste Verteidigung. Nein, genau, es greift euch gar keiner an, Carsten. Ich glaube, also ich kann das aus meiner persönlichen Erfahrung und ich glaube auch aus vielen, aus den Erfahrungen aus dem Good News Magazin auch wieder teilen. Wir arbeiten ja mit extrem vielen sowohl Nichtregierungsorganisationen als auch, es ist ja sowieso so ein schwieriger Begriff, ich finde immer Nichtregierungsorganisationen, ich finde es schon alleine fraglich, wirst du eine Nichtregierungsorganisation, wenn 90% deines Etats eigentlich aus Regierungsgeldern kommen, also wiederum irgendwie aus Ministerialgeldern, aber es gibt ganz fantastische natürlich NGOs, ganz fantastische Organisationen, die Großartiges leisten, es gibt unglaublich gute Gründe dafür, teilweise Dinge ehrenamtlich zu machen und auch wirklich zu sagen, die sollen auch ehrenamtlich bleiben und auch da soll auch kein Gehalt fließen und das ist wirklich eine andere Intention. Und ich glaube, es gibt verdammt gute Gründe, warum man auch Unternehmen gründet oder warum man zumindest sagt, wir sind zwar ein Unternehmen, das heißt, unser Hauptziel ist es durchaus irgendwie auch, dass die Einnahmen stimmen, aber auf der anderen Seite ist irgendwie alles, was drumherum passiert, da ist eine Passion dabei, wir versuchen das so gut wie irgend möglich zu machen und dann haben wir ja auch wieder den Bogen zum Thema von eben, ne? Also man muss ja auch schauen, dass man sich eben auch immer wieder bewusst macht, wir machen sehr viel Gutes und wir überlegen, also wir arbeiten sehr, sehr hart und dafür, da dürfen wir dann auch dankbar sein, stolz sein, uns freuen und es gibt ja auch diesen Grundsatz auch wieder aus der positiven Psychologie, wenn du selber keine Kraft hast und das ist ja letztendlich, was passiert, wenn du alles bis, wie sagtest du es eben, Hölzchen und Stöckchen, Benni, runter kritisierst, dann hast du ja auch keine Kraft, um wieder anderen irgendwie zu helfen oder um irgendwie Positives zu machen. Genau, ich habe noch eine Frage von Alex aus Brandenburg, die geht an Benni und der sagt, ich habe selbst einen Rucksack von Gotback und finde das Projekt super, frage mich aber, ob das so nachhaltig ist, wenn man das Plastik durch die Welt geschippert wird. Genau, was würdest du Alex sagen, Benni?
Also einfache Antwort wäre zunächst mal ja, es ist auf jeden Fall nachhaltiger als Virgin Plastic oder Produkte, die nicht recycelt sind, herzustellen. Also es ist einfach die Fakten, es ist achtmal energetisch sinnvoller zu recyceln als neu gewonnenes Material zu verwenden. Und ansonsten, die etwas längere Antwort darauf ist, es ist einfach, dass wir an einem globalen Thema, an einem globalen Problem arbeiten und dass es mit Sicherheit auch im Rhein Müll gibt und dass man da auch was machen kann. Aber wie gesagt, halt der Impact mit Sicherheit woanders liegt und dass wir deshalb diesen Punkt mit einkalkulieren müssen und verstehe auch, wenn es dazu irgendwie Kritik gibt oder dass Leute sich kritisch angucken. Aber wie gesagt, vom Impact her, rein was die Zahlen basiert, macht es Sinn. Und zweitens ist es einfach für uns der Weg, den für uns größtmöglichen Impact und Sinn zu stiften.
Jetzt haben wir ja irgendwie sehr guten Einblick, glaube ich, bekommen darin, wie die Projekte bei euch vor allem in Asien funktionieren. Ganz zu Anfang des Podcasts hattest du es schon ein bisschen angesprochen. Benni, was können wir denn zu Hause ganz konkret tun, um dieses Müllproblem, um da auch gegen vorzugehen?
Ja, Dropback kaufen.
Ja, davon natürlich, genau, das ist natürlich das Wichtigste. Nee, Spaß beiseite. Davon abgesehen, ich denke, ja, das Wissen ist viel da, ne, dass man guckt, wie man seine Kaufentscheidungen halt trifft. Abgesehen davon, dass Carsten jetzt gesagt hat, dass jeder natürlich sich ein Gutbag kaufen sollte, aber dass man natürlich halt darauf achtet, wie sind die Sachen verpackt, die ich mir kaufe? Müssen die überhaupt verpackt sein, die Sachen? Das ist, glaube ich, so ein Schritt, der hoffentlich irgendwie jeder schon mal gehört hat jetzt mittlerweile und den man irgendwie tun sollte oder tun kann. Ich glaube halt einfach auch jeder für sich und kann in seinem Freundeskreis, seiner Familie und einfach dieses Thema auch einfach wieder irgendwie thematisieren und da für Verständnis, Awareness irgendwie sorgen, dass das auch die Großeltern und wer auch immer das irgendwie vielleicht noch nicht gehört hat. Ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Punkt, einfach über diese Themen zu sprechen, das mitzunehmen. Das würde ich vielleicht mit reingeben. Ich bin nicht so der mega gute Ratgeber in den lebensverändernden Weisheiten, aber ich glaube, das sind schon so Sachen, die jeder tun kann und tun sollte und was auf jeden Fall auch einfach wichtig ist.
Aber ich finde das eben auch gerade sehr sympathisch, weil ich glaube, viele Menschen haben so das Bild, wenn man mit einer Firma spricht, die irgendwie Plastik rausholt und ganz viel recycelt und macht und tut, dann habe ich automatisch das Bild davon, ja, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und die wissen, wie es funktioniert und ich bin jetzt hier böse, weil ich habe bei Amazon was bestellt. Aber ich finde das halt sehr auch sympathisch, dass ihr ja auch ganz offen sagt, so, ich bin ja selber noch auf einer Reise und ich muss auch selber jeden Tag gucken, aber ich möchte halt anfangen, mich motiviert das, ich möchte irgendwo beginnen und man kann eben auch was tun. Jeder Mensch hat irgendwie seine oder ihre ganz eigenen Fähigkeiten, die sie einbringen können. Carsten, was sind die Pläne bei Plastikfischer fürs kommende Jahr?
Wir sind hauptsächlich in Indonesien und Indien aktiv, aktuell, aber auch in den nächsten Wochen und im nächsten Jahr. Wir wollen vor allem auch in Indien expandieren. Da sind wir gerade in zwei Städten, bauen unter anderem mit Hilfe von Gotbag im Ganges einen großen Trashboom ein. Und sobald wir dort die Genehmigung von der Behörde dort, zuständigen Behörde dort haben, wo wir auf einem guten Weg gerade sind, können wir eben anfangen, das zu bauen. Das wird ein sehr cooles Projekt und hoffentlich auch sehr viel Plastik dort stoppen. Auch noch in anderen Städten schauen wir uns schon um. In Indonesien haben wir gerade unseren Country Manager eingestellt, der unser großes Projekt mit der belgischen NGO River Cleanup organisieren, auf die Beine stellen soll. Und da freuen wir uns auch, dass es da bald losgeht. In Vietnam haben wir ein Projekt im Saigon River, wo wir auch ein großes System einbauen möchten. Ja, und wir möchten uns gerne einfach in Indonesien und in Indien hauptsächlich etablieren und dort wachsen. Wir möchten langfristig gesehen die Firma sein, die am meisten Plastik stoppt, dass es in die Meere gelangt. Und hoffen da, dass wir auch die Unterstützung bekommen von Firmen, die eben unsere Arbeit dort finanzieren, weil wir verkaufen leider keine Rucksäcke und die Regierungen zahlen uns auch nicht. Das heißt, wir müssen gucken, wo wir das Geld herbekommen. Und da haben wir eben gerade das Modell, dass uns eben Firmen, die selber Plastik beispielsweise verbrauchen in ihrer Lieferkette oder die es auch nicht tun und uns trotzdem unterstützen wollen, dass die uns eben pro Tonne gesammelten Plastik bezahlen und somit eben unsere Arbeit vor Ort finanzieren.
Das ist euer Plastikfischer-Club, ne?
Guter Punkt. Das ist nicht der Plastikfischer-Club, sondern das ist der Plastikfußabdruckausgleich. Der Plastikfischer-Club ist eben für Firmen, die selber kein Plastik verwenden oder wie zum Beispiel Gotback etwas dagegen tun. Und die können uns mit einem monatlichen Beitrag unterstützen und eben auf ihrer Logo, auf ihrer Website oder auf ihren Produkten damit werben, dass eben ein Teil der Erlöse an Plastikfischer geht und unsere Arbeit quasi überall auf der Welt unterstützt. Und da haben wir ja natürlich neben dem Good News Magazin auch noch andere Mitglieder, IT-Firmen, mein Hausarzt mit seiner Praxis ist dabei. Also da können eigentlich alle, die etwas tun wollen, beitreten.
Ja, so gut, dass mir das noch eingefallen ist. Benni, wie sieht es denn bei euch aus im kommenden Jahr?
Ja, kommendes Jahr wird auf jeden Fall wir wollen in verschiedene andere Länder irgendwie gehen. Carsten hat eben ja jetzt das Ganges-Projekt angesprochen. Wir sind aber da gerade noch dabei, parallel mehrere andere Projekte in anderen Ländern auch anzuschieben, anzustoßen. Da wollen wir auf jeden Fall einiges machen im nächsten Jahr. Darüber hinaus sind jetzt produktseitig ist noch einiges geplant. Da wollen wir noch was verändern wollen. Andere Plastiksorten nutzen, die wir aus dem Meer holen. Da sind wir in der Entwicklung dran. Thema Internationalisierung steht an, auch in anderen Ländern zu verkaufen. Und das ist so für nächstes Jahr geplant.
Ganz schön ambitionierte Ziele. Ich bin extrem dankbar, dass ihr zwei euch heute die Zeit genommen habt, in den Podcast zu kommen. Ich fand dieses Gespräch extrem interessant, aber fand es vor allem schön, wie ehrlich und transparent es zumindest auf mich gewirkt habt. Man hat ja häufiger das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, die Firmen haben oder die gewisse Produkte verkaufen wollen, dass da sehr viel verschleiert wird. Ich habe bei euch das Gefühl gehabt, dass ihr sehr transparent vorgeht, dass ihr sehr selbstkritisch seid und auch mit einer, wie ich finde, inspirierenden Art daran geht, zu sagen, so, ich bin selber noch auf der Reise und überlege, obwohl ich da eigentlich auch schon vieles geschafft habe. Ich glaube, da können sich viele ihren Teil rausnehmen, wenn sie möchten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es mich sehr beeindruckt, und ich möchte euch auf jeden Fall auch danken für eure Arbeit, weil ich glaube, das ist ja auch ein Projekt, was einfach uns alle Menschen betrifft und wo wir alle gemeinsam als Menschheit eigentlich dran arbeiten müssen. Dementsprechend möchte ich euch sozusagen entlassen aus der Folge mit der Möglichkeit, noch eine Nachricht an unsere ZuhörerInnen zu richten, wenn ihr das möchtet. Gibt es irgendwas, was ihr denen mitgeben wollt? Benni, du hattest eben das Schnick-Schnack-Schnuck gewonnen, deswegen darfst du jetzt nochmal zuerst.
Ah, okay. Ja, letzte Worte zu richten. Ich danke allen, die jetzt hier zuhören, die uns unterstützt haben auf unserer Reise in den letzten Jahren, die jetzt vielleicht hier zuhören und hoffe, dass wir weiter gemeinsam an einen Strang ziehen. Ich glaube, wir können gemeinsam unheimlich viel echt erreichen. Das sehen wir auch jetzt, wenn ich an die Anfänge von diesem Projekt, von dieser Reise zurückdenke, was wir da irgendwie machen konnten und was vor allem wir nicht machen konnten. Und wenn ich dann sehe, was wir heute tun können, dass wir diesen Trash-Boom jetzt zum Beispiel bauen können, als mit Sicherheit auch eines der größten Projekte, das wir bisher umsetzen, den Impact, den wir jetzt im Moment gemeinsam eben jetzt erreichen können. Das ist einfach wirklich Wahnsinn. Das macht mich auch stolz, und dementsprechend einfach ein Dankeschön an alle, die das bisher unterstützen, an alle, die es noch unterstützen werden. Und wie gesagt, ich glaube einfach wirklich fest dran, dass wir gemeinsam mit vielen zusammen ein echtes Movement und eine echte Veränderung bewirken können, und das so als letzte Worte von mir.
Ich schließe mich da an. Ich glaube, wichtig ist irgendwie, dass jeder, keine Ahnung, seinen kleinen Teil dazu beiträgt, und was nicht ist, kann auch noch werden. Also selbst wenn man sich da vorher noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht hat, über das Plastik, über dieses Thema, da kann man reinwachsen, da kann man sensibilisiert werden für oder auch andere sensibilisieren. Und ich glaube, wenn wir da alle einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen, dann verändert sich schon eine ganze Menge. Und darüber würde ich mich freuen. ja, wenn das Thema einfach weiterhin präsent bleibt, trotz der ganzen anderen Dinge, die so passieren. Es gibt eben ja auch Hoffnungen, dass sich was verbessert. Und ja, ich freue mich über jeden, der sich da einsetzt und aktiv was tut. Danke, Florian, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass Good News am Start ist, dass ihr mit Abos eben auch ein Stück weit für saubere Flüsse sorgt oder eure Abonnentinnen und Abonnenten. Finde ich sehr cool. Und ja, danke fürs Gespräch.
Ja, ich danke euch, dass ihr da wart und natürlich danke ich auch unseren ZuhörerInnen, habt da gar nichts mehr hinzuzufügen. Schaltet gerne auch nächste Folge wieder ein zu Weltaufgang, der Goodness Podcast. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns sehr, sehr gerne auch eine Bewertung da und folgt uns gerne auch unserer Webseite goodnews-magazin.de. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Danke, ciao.